Willkommen zurück beim Filmmagazin. Wir sind noch relativ frisch im Jahr 2022 angekommen. Ja. Hallo, Luca.
Ich schreibe immer noch 21 überall drauf.
Ja, das muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen. Das war auch immer in der Schule, fand ich das immer wahnsinnig, weil da musste man bei jeder Hausaufgabe, jeder Arbeit immer halt auch das Datum mit reinschreiben. Das habe ich dann immer sehr lange gebraucht, bis dann wirklich die neue Zahl sich eingeprägt wurde.
Zumal die letzten 2-3 Jahre ja sowieso irgendwie ein Brei sind und so verwurstet, also seit 2020 im Prinzip.
Das stimmt. Das spielt auch in meiner Geschichte heute eine gewisse Rolle.
Aha.
Weil ich habe mir gedacht, wir befinden uns noch im Januar, da muss man auch ein bisschen, kann man noch zurückblicken, es gibt Bestenlisten, die besten Filme des Jahres. Ich habe geplant, auch so einen kleinen Rückblick auf das letzte Kinojahr zu machen.
Mhm.
Weil ich denke mal, das passt noch ganz gut, besonders weil die Filmbranche befindet sich ja noch möglicherweise im Umbruch oder hat zumindest auch gerade schwere Zeiten, so wie eigentlich jeder schwere Zeiten hat.
Also wir können gerade aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme in Sachsen noch nicht ins Kino gehen.
Ja.
Das ist schade, aber nötig, beziehungsweise aber jetzt sieht es ja nach Lockerung irgendwie aus.
Zumindest für einige Geboosterte und halt dann auch mit 2G+, dann auch mit Test.
2G+-.
2G+, so heißt es.
Ja, ich nenne das gern 2G+-,
ja,
weil
stimmt,
es ist 2G+-Booster im Prinzip.
Stimmt.
Weil
machst du nicht so?
Ich will, dass sich das durchsetzt. Ja, aber erstmal vielleicht kurz Hallo an euch und wer sind wir? Du bist Martin.
Korrekt. Du bist Lukas.
Exakt. Und wir machen hier das Filmmagazin. Einmal die Woche sprechen wir über Film, Serien, Bewegtbild und gesellschaftlichen Zusammenhang, Kultur, Hintergründe. Manchmal sind es lustige Geschichten, manchmal sind es nicht so lustige Geschichten. In der vergangenen Folge haben wir über Attack on Titan und problematische Erzählmuster, Rassismus in der Serie, Antisemitismus in der Serie gesprochen. Also so etwas. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Oder wenn ihr zum ersten Mal dabei seid, herzlich willkommen, schreibt uns gerne per mail@filmmagazin.audio oder Kommentare in den Blog rein oder Twitter, Facebook, Instagram, alles Mögliche. Lasst uns eine Bewertung bei iTunes da.
Auch das gerne.
5 Sterne und so, logischerweise. Aber ja, wir erzählen uns, jeder von uns hat für eine Folge den Hut auf, wechseln uns so ein bisschen ab, einfach um das auch irgendwie recherchierbar, leistbar zu halten. Diese Woche ist Martin dran mit so einer Geschichte, aber wir wollen immer auch diskutieren über die Geschichten.
Und das können wir auch in dieser Folge, glaube ich, ganz gut machen, weil wir auch über einzelne Filme reden können, wenn wir das wollen, wenn wir sie überhaupt gesehen haben.
Mhm.
Deswegen, es wird auch ein bisschen zahlenlastig, ich versuche mal das auch ein bisschen zurückzuhalten, aber ein bisschen müsst ihr euch jetzt vorbereiten auf einen kleinen Matheunterricht.
Holt den Block raus
und Stift.
Block und Stift raus.
Viele große Zahlen.
Es gibt eine Leistungskontrolle.
Es gibt eine kleine Leistungskontrolle am Ende. Müsst ihr mir sagen, wie viel US-Dollar insgesamt ich jetzt genannt habe. Bitte alles dann mal zusammenzählen. Weil zumindest ist ja gerade überall auf der Welt Corona noch aktiv. Das bedeutet auch für die Kinos und für die Filmbranche an sich viele Umwälzungen oder viele Veränderungen oder viele interessante Sachen, die funktioniert haben, die nicht so gut funktioniert haben. Deswegen wollte ich mal so ein bisschen zurückblicken, welche Filme denn dieses Jahr oder letztes Jahr funktioniert haben, welche nicht so gut funktioniert haben, was das vielleicht dann für die Zukunft auch aussagt.
Hm.
Da beginnen wir natürlich mit dem wichtigsten Filmmarkt immer noch, denke ich mal, auch wenn er zahlenmäßig vielleicht nicht mehr der größte ist, aber zumindest was er produziert, natürlich popkulturell einfach der wichtigste ist die USA.
Ja.
Was dort in Hollywood produziert wird, da haben alle Filmstudios im Jahr 2021 mit Filmen, die im Kino gelaufen sind und wo Leute ins Kino gegangen sind mit Maske oder ohne Maske mit Test und ein Ticket gezahlt haben, hat man insgesamt 4,45 Milliarden US-Dollar eingenommen. Das ist jetzt als Zahl erstmal vielleicht eine gute, hohe Zahl, weil 2020 war es ungefähr die Hälfte, hat man noch eingenommen, weil 2020 waren natürlich noch deutlich mehr Kinos geschlossen oder halt waren nur ganz kurzzeitig offen. Deswegen hat man 2020 tatsächlich nur ein bisschen über 2 Milliarden US-Dollar eingenommen. Das war tatsächlich der niedrigste Wert seit 40 Jahren in den USA, was natürlich absolut nicht verwunderlich ist.
Ja, klar.
Deswegen hat sich die Filmbranche 2021 in den USA ein bisschen erholt. Aber es ist natürlich noch kein Vergleich zu vor Corona. Da waren es ungefähr 12 Milliarden, waren 2019. Das heißt, der Filmmarkt ist schon noch auf mehr als die Hälfte zusammengebrochen, was so die Einnahmen angeht. Trotzdem gab es erfolgreiche Filme in den USA? Und was glaubst du denn, was ist denn der erfolgreichste Film in den USA 2021 gewesen?
21?
Der am meisten Geld eingespielt hat.
Ach so, das ist natürlich...
Also das für mich jetzt das erfolgreichste.
Am meisten Geld eingespielt.
Am meisten Geld in den Kinos.
In den Kinos.
In den Kinos.
Dann ist es wahrscheinlich dann doch so ein Blockbuster. So Marvel wahrscheinlich. Also auf jeden Fall Disney sicherlich.
Das ist korrekt.
Weil viel, viel, viel mehr gibt es dann ja nicht mehr.
Ja.
Was kam denn an großen Filmen raus 2021? Ich habe total den Überblick verloren.
Das ist, habe ich auch so ein bisschen, ich war auch versucht dann immer dann ins Kino zu gehen, wenn ich mich auch dann wohlgefühlt habe, oder dass die Filme auch mich halbwegs angesprochen haben. Aber so ein bisschen Überblick hat man schon verloren, weil man nicht mehr so regelmäßig ist. Aber wenn du genau drüber nachdenkst, eigentlich kann es nur einen Film geben, der die Massen immer noch reinbekommt, wo man sich weiß, der Charakter hat Geschichte und jetzt hat der Film auch einen besonderen Twist, dass man sagt, okay, alle Fans und alle, die irgendwie mit dem Charakter was zu tun haben, das muss ich sehen.
Mein Kopf ist leer.
Dein Kopf ist leer? Okay. Es ist Spider-Man.
War es wirklich Spider-Man?
Es ist wirklich Spider-Man.
Ich wollte Spider-Man sagen, habe gedacht, nee, das ist ja nicht Spider-Man. Wirklich?
Tatsächlich, es ist auch absolut beeindruckend mit Zahlen, was Spider-Man No Way Home eingespielt hat.
Ende des Jahres
raus. Der kam am 17. Dezember raus. Der ist auch krass. Ich kann ihn leider nicht gucken, was sehr weh tut.
Verdammt nochmal.
Ja. Und man kann sagen, die Popularität von Spider-Man ist wirklich ungebrochen. Der Film hat nur in den USA 572 Millionen US-Dollar eingespielt, ist damit erfolgreicher als der direkte Vorgänger Far From Home. Der hat nur 390 Millionen, nur in Anführungszeichen.
Insgesamt,
global gesehen, liegt der Film aktuell, also er wird mittlerweile schon wieder höher sein, aber die Zahlen, die ich vor ein paar Tagen hatte, liegt er schon bei 1,3 Milliarden US-Dollar. Ist damit der 12. erfolgreichste Film aller Zeiten momentan. Er wird sicherlich noch in die Top 10 vordringen, weil die letzten Wochen sahen auch ziemlich gut aus, da sind die Zuschauerzahlen nicht so sehr eingebrochen. Und er ist auch noch nicht in China veröffentlicht worden.
Und in Sachsen ja auch nicht.
Und in Sachsen auch noch nicht. Also ich konnte ihn auch noch nicht sehen.
Nee, ich leider auch nicht.
Dadurch wird tatsächlich der wahrscheinlich noch bestimmt vielleicht auf Platz 8 oder so landen. Wird vielleicht dann bei 1,6 Milliarden
Dollar. Müssen wir überlegen, das ist was ist das jetzt, der dritte Teil?
Ja, er ist Teil des Marvel Cinematic Universe.
Und auch Teil natürlich von der Spider-Man-Erfolgsgeschichte, sagen wir es mal so.
Ja.
Aber trotzdem, es ist eine Fortsetzung, ne?
Es ist trotzdem und Wahnsinn. Ist halt noch mitten in der Omikron oder zumindest kurz davor, vor der Omikron-Welle, Ende Dezember veröffentlicht worden. Wir haben jetzt noch eigentlich Anfang Januar und dann schon 1,3 Milliarden eingespielt. Das ist schon absoluter Wahnsinn. Ja. Da kann auch kein anderer, also Platz 2 liegt weit entfernt von diesem Einspielergebnis. Und ich würde jetzt einfach
Platz 2?
Komm ich gleich, die These in den Raum stellen. Ich glaube, damit kann man, glaube ich, fest sagen, dass Peter Parker, Spider-Man, der populärste Superheld der Gegenwart ist. Mhm. Weil ich glaube, selbst ein Superman, Batman, vielleicht höchstens ein Avengers-Film hätte vielleicht diese Zahlen einfahren können. Ja. Aber ich glaube, keine andere Einzelfigur, Einzel-Superheld wäre daran gekommen.
Also ich glaube, so bevor das mit dem Marvel Cinematic Universe dann so richtig krass groß geworden ist, also ich glaube so um die 10er Jahre, so, also um den Jahrzehntewechsel, hätte ich dir vielleicht widersprochen, hätte ich gesagt, nee, ist schon Batman. Aber ich glaube, da gibt es wenig Diskussion, dass das jetzt so ist, ja.
Ja, also ich glaube, da gibt es wenig. Ist ja dadurch, dass der Film halt auch sich auf die lange Geschichte der Spider-Mans in Kinos auch bezieht, dass auch eine gewisse Rolle ja spielt, dass man jetzt ja auch Multiversen hat und auch alte Charaktere zurückkehren. Dadurch hat er natürlich auch gerade für alle Nostalgiker, und das sieht man halt auch an den Einspielergebnissen, dass Nostalgie über allem immer noch verdammt gut funktioniert. Zumindest auch Platz 2, zumindest dann auch wieder ein Marvel-Film, Shang-Chi ist der zweiterfolgreichste Film in den USA. Danach Venom, Let There Be Carnage, der zweite Teil. Und auf Platz 4 Black Widow.
Okay.
Also die Top 4 sind alles Marvel-Charaktere, im Prinzip Disney-Charaktere auch. Bei Spider-Man und Venom ist es ja so, dass Sony da die Filmrechte dran hält. Aber was ganz faszinierend ist, dass Marvel-Filme, also wenn man jetzt Disney, Marvel, da Spider-Man und Venom mit dazu zählt, die 30% des gesamten Einspielergebnisses ausmachen.
Wahnsinn.
Ja. Also nur mit Marvel-Filmen haben den Großteil des Einspielergebnisses ausgemacht. Auf Platz 5 kommt dann nämlich erst ein Nicht-Disney, Nicht-Marvel-Film, Fast and Furious 9. Der vorletzte Teil der Fast-Saga. Es gibt ja noch einen 10 oder 10, ich glaube, die sind sogar zweigeteilt, sollen die sein. Also es wird noch 10 und 11 geben. Und auf Platz 6 kommt auch schon wieder ein Marvel-Film, Eternals. Danach kommt James Bond.
Ja.
Danach A Quiet Place 2. Danach Ghostbusters Afterlife. Auch wieder ein Nostalgiefilm. Mhm. Und auf Platz 10, der einzige Nicht-Franchise-Film, ist Free Guy mit Ryan Reynolds, der aber trotzdem, kann man sagen, ein Franchise-Film irgendwie ist. Also ist ja eine Art, was wäre, wenn GTA Online real wäre und ein Charakter oder eine KI irgendwann entdeckt, hey, ich bin ja Teil eines Videospiels. Mhm. Und dieser Film, hast du ihn gesehen?
Nee.
Hast du nicht gesehen, aber zumindest Disney, das Disney-Franchise ist auch sehr präsent in Free Guy und das hat Disney auch ein paar Marken mal rüberwachsen lassen für den Film. Ja. Also es ist, man kann ihn auch als Metaverse-Film bezeichnen, tatsächlich. Also ist schon ein Facebook-Film oder Meta, wie sie jetzt heißen, weil halt dieses Videospiel, was hier Realität wird, wo man als sich User einloggen kann und eine Figur wird und man verschiedene Items sich kaufen kann und Charaktere sein kann, das ist schon in diesem Film sehr präsent und deswegen ist es im Prinzip auch ein Franchise-Film. Aber man kann trotzdem sagen, dass von neun von zehn Filmen wirklich Teil eines Franchises und einer bekannten Marke, die entweder zurückgekehrt oder einen zweiten Teil bekommt oder irgendwie eine Art Fortsetzung ist. Und das ist schon recht krass, wenn man sich das anschaut, wie mächtig halt trotzdem noch das Franchise ist, weil alles andere funktioniert gerade nicht so wirklich.
Ich frage mich immer so ein bisschen, vielleicht hat das auch einfach damit zu tun, dass man, weil es ist ja schon so, dass man sagt, wenn ich ins Kino gehe, gebe ich ja auch bewusst Geld aus und das ist ja auch nicht wenig Geld mittlerweile, ne? Wenn du zu dritt, zu viert irgendwie ins Kino gehst, dann bist du locker mal bei, wenn du noch Essen kaufst, bei 100 Euro irgendwie. Dann, ob das dann so ist, dann will ich wenigstens wissen, worauf ich mich einlasse und dieses Entdecken und kleinere Sachen und inhaltliche Sachen finden irgendwie, das ist eher mittlerweile nach Hause gewandert. Weißt du, ein Streaming-Prinzip. So erkläre ich mir das immer.
Dass das so ist. Aber das Faszinierende ist, dass ja ein paar von diesen großen Blockbuster-Filmen trotzdem relativ zeitgleich oder kurz danach halt auch im Streaming-Angebot veröffentlicht wurden. Das hat auch zu Problemen geführt, besonders bei einem Film, bei Black Widow.
Ja.
Der wurde nämlich gleichzeitig veröffentlicht, sowohl im Kino als auch auf Disney Plus, für einen Aufpreis, also selbst Leute, die schon einen monatlichen Preis für Disney Plus bezahlen, für ihr Abonnement, mussten noch, um diesen Film dann gleichzeitig zu sehen, noch mal einen Aufpreis von, bei uns waren es 21,99 €, in den USA sind es $30, um sich diesen Film dann, zwei Tage hast du dann, glaube ich, da kannst du den dann gucken. Und das kam bei der Hauptdarstellerin Scarlett Johansson nicht so gut an, dass Disney sich entschieden hat, das durchzuführen. Denn als sie für diesen Film unterschrieben hat, und der Vertrag dann gültig war, da ist es auch üblich, dass die großen Marvel-Stars und Schauspieler, Schauspielerinnen halt so einen Sondervertrag haben, dass sie ihnen nochmal bestimmte finanzielle Boni zustehen, je nachdem, wie erfolgreich der Film an den Kinokassen ist. Das Ganze wurde natürlich schon vor Corona unterschrieben. Und Scarlett Johansson und ihre Anwaltsteam haben nun gesagt, dadurch, dass Disney den Film auch auf Disney Plus veröffentlicht hat, haben sie quasi die Chancen auf dem Kinomarkt gemindert.
Ja.
Und damit hat Scarlett Johansson möglicherweise einen großen finanziellen Einbußen musste sie erfahren. Mhm. Deswegen hat Scarlett Johansson Disney verklagt, was für größere Wellen gesorgt hat, dass hier eine Millionärin, eine Milliardärin, ein Milliardenunternehmen verklagt. Man muss auch dazu sagen, dass Scarlett Johansson für ihre Rolle alleine 20 Millionen US-Dollar bekommen hat, aber halt noch ein bisschen mehr wollte. Kann man jetzt sehen, wie man das möchte. Sie steht natürlich vielleicht trotzdem, vertraglich trotzdem natürlich zu, weil so der Vertrag war, dass sie nun mal je nach Kinoergebnis noch mal mehr bekommt.
Mhm.
Deswegen hat das auch dann für ordentlich Wirbel gesorgt und man war sich dann unsicher, ob Scarlett Johansson jemals wieder für Disney irgendwas machen kann, wenn sie schon ihren Arbeitgeber quasi, ihren regelmäßigen Arbeitgeber, sie hat das ja, 2008 ist sie ja, glaube ich, dem MCU beigetreten als Black Widow.
Im ersten quasi, Avengers, oder?
Nee, im Iron Man 2.
War ist ja, sie da schon da?
Da ist er,
ach ja, doch, stimmt, ja. Hm.
Und, aber Ende gut, alles gut, kann man sagen. Ende September haben beide Seiten angekündigt, dass man sich irgendwie geeinigt hätte, ohne das genauer zu spezifizieren. Aber ich denke mal, da ist nochmal ein kleiner,
geht's um Geld.
Da ist nochmal ein kleiner Geldschein rübergewachsen. Und dann haben beide Seiten gesagt, man freut sich auf weitere Kooperationen.
Toll. Also, ja. Ja, was soll man dazu sagen? So ist es halt, so läuft es halt.
So läuft es halt. Also zumindest sah es zumindest kurzzeitig so aus, dass dann Scarlett Johansson erstmal sich verabschiedet aus dem MCU. aber das ist wohl jetzt dann doch nicht so.
Ja. Aber ich erinnere mich noch dran, zu Anfang der Pandemie, kannst du dich noch an Mulan erinnern?
Mhm.
Da gab es Protest von KinobetreiberInnen, weil das ja dann sozusagen auch mit auf Disney Plus veröffentlicht werden sollte. Und
wurde ja auch.
Wir hatten noch den Disney-Chef im Zitat hier im Podcast und wo er gesagt hat, nein, das ist kein Zukunftsmodell, Streaming ist nicht, diese Parallelität wird es nicht geben, Kino steht an erster Stelle. Und hier sind wir jetzt. Als hätten wir es geahnt.
Es ist natürlich das ist natürlich auch der ewige Kampf, den es schon seit vielen Jahrzehnten gibt, zwischen halt Kinobetreiberinnen und Filmstudios, dass dieses Fenster zwischen Kinoveröffentlichung und Streaming, DVD, Blu-ray-Veröffentlichung so kurz wie möglich ist. Das wollen die Filmstudios natürlich, weil sie verdienen daran natürlich am meisten.
Ohne jetzt diese typische Nostalgie-Schiene wieder rauszuholen, aber vielleicht so ein kleines bisschen, wir erinnern uns ja alle noch dran, wie es früher war. Du hattest den Kinostart, dann hat es irgendwie mindestens ein halbes Jahr gedauert, dann kam das Ding auf Video oder DVD raus, dann hat es wieder ein halbes Jahr gedauert, dann war es im Pay-TV und dann hat es nochmal ein Jahr gedauert, bis es im Free-TV war. Und als du den Film das erste Mal mit Werbung auf ProSieben gucken konntest, sind 2 Jahre vergangen. Irgendwie.
Mindestens. Und das Fenster wurde immer kleiner, weil natürlich die Filmstudios mehr Geld haben wollen und die Kinobetreiber darum kämpfen, dass sie natürlich in der Kinophase die am meisten Geld machen, weil keiner würde wohl ins Kino gehen, wenn der Film auch so anders verfügbar ist. Aber es zeigt sich zumindest, dass für einige ausgewählte Filme das nicht ganz so gilt, weil halt, wie gesagt, die trotzdem recht erfolgreich sein können. Und so ganz der Untergang des Kinos, muss man sagen, ist noch nicht eingetroffen. Das liegt auch daran, das haben zum Beispiel auch der ehemalige Disney-Executive Mike Zoradi und einer der Co-Chef des US-Verbandes der Kinobesitzer, Patrick Corcoran, haben dem YouTube-Kanal Vox Media auch gesagt, dass Streaming-Abonnenten und Abonnentinnen einem Kinorelease einfach einen höheren Wert, wenn ein Film auch im Kino erscheint, dann hat der einen höheren Wert als ein Film, der nur im Streaming veröffentlicht wird. Weil dadurch wird ein Film ein Event.
Ja.
Du musst physisch hingehen, dir Tickets holen, du musst anstehen vielleicht, du musst dich voll darauf einlassen, hast dann keine Ablenkung im Kino und dadurch hat ein einzelner Film einen höheren Wert, als wenn du ihn halt einfach auf dem Sofa schaust. Und dadurch funktioniert dieses Modell halt
und
immer
egal,
noch.
Genau, und egal, wie gut dein Fernseher zu Hause ist, ans Kino ranzukommen, ist halt trotzdem schwierig mit Dolby Atmos und was
also
weiß ich.
Also allein, wenn es vielleicht schon bildtechnisch vielleicht schon ungefähr rankommst, auch wenn nicht von der Größe, aber zumindest von der Bildqualität her, aber der Sound ist glaube ich immer noch so ein
Punkt. Oder teilweise sogar besser, ne, die Bildqualität, aber Sound ist ein großes Ding, dann dieses, ne, wir wissen ja alle, wie wir auf dem Sofa Kino gucken, dann hältst du halt mal kurz an, gehst auf Toilette, machst noch zwischendurch was zu essen, es ist einfach nicht so ein stringentes Erleben.
Ja. Und deswegen haben halt einige Filme auf jeden Fall immer noch den großen Vorteil, dass sie einfach im Kino geschaut werden wollen, weil das dann einfach doch nochmal was anderes ist, weil dann schon gewisse Streaming-Filme ein bisschen so durchaus als Wegwerf Produkte gesehen werden, wo man sagt, ja, man macht es jetzt mal Sonntag, wo ich irgendwas vielleicht auch nebenbei laufen lasse.
Ja.
Das kennt man auch, oder dass man mittlerweile ja auch sagt, so Filme, die man im Kino gesehen hat, wo man gesagt hat, war jetzt nicht so gut, das ist wert, ein typischer Netflix-Film eigentlich gewesen.
Ja.
Weil der halt irgendwie so nebenbei gelaufen ist und nicht wirklich dich gepackt hat oder so. Deswegen gilt das auf jeden Fall für einige Filme. Ein großer Film letztes Jahr natürlich auch Dune gewesen, der vielleicht am meisten fürs Kino geschaffen wurde, auf jeden Fall. Der am meisten davon profitiert, ihn auf der großen Leinwand mit einem richtig guten Soundsystem zu schauen. Das hat sich zumindest auch teilweise am Einspielergebnis gesehen. Der hat jetzt weltweit rund 400 Millionen eingenommen. Wird dann am Ende wahrscheinlich ein Verlustgeschäft gewesen sein, wenn man die Marketingkosten draufzieht, weil da war natürlich schon schweineteuer gewesen.
Kann man sich aber auch mit Corona, glaube ich, rausreden.
Da kann man sich ganz gut mit Corona rausreden und das Filmstudio Warner Brothers hat ja auch schon an sich angekündigt, dass Denis Villeneuve einen zweiten Teil machen darf, trotz jetzt nicht eines hundertprozentigen Pluses gewesen, weil der Film auch natürlich gleichzeitig bei HBO Plus oder HBO Max gleichzeitig oder kurz danach halt erschienen ist. Deswegen, das rechnet man dann auch ein bisschen anders. Ja. Ich weiß zwar nicht ganz genau, wie die das dann machen, die Filmstudios, weil ob man einfach sieht, ja, da haben sich jetzt, weiß ich nicht, wie viele Millionen oder Hunderttausende jetzt neu angemeldet, nur um Dune zu schauen.
Bei das habe ich mich auch gefragt.
Wie man das dann genau berechnet, weil man hat da sicherlich einen leichten Anstieg, aber wie rechnet man das gegen? Weil es gibt ja auch schon Leute, die es einfach an sich gucken wollen.
Ich glaube, man kann es nicht 1:1 ausrechnen, würde ich einfach mal behaupten. Ne? Also das ist ja bei Netflix auch die Frage, wie viel Geld gebe ich für die und die Serie aus? Hält mich die und die Serie? Ich glaube, das Gesamtpaket ist natürlich wichtig. So. Also bei Dune ist auch so, den habe ich mir tatsächlich dann auch nochmal gekauft. Also ich habe den auch im Kino gesehen. Leider hatten wir die beschissensten Kinoplätze ever. War super schade.
Das ist dann wieder ein Nachteil am Kino, ja, ne? Du kannst natürlich auch einen schlechten Platz haben oder schlechte Anlage, irgendwie gerade schlecht eingestellt.
Ja, deswegen war das nicht so ein großer Genuss und wir hatten den jetzt nochmal geschaut auf dem Fernseher. Es war schon nochmal deutlich besser. Ja, aber auch viel Geld gekostet. Das habe ich tatsächlich einer der wenigen Filme, die ich mir dann auch nochmal wirklich für 20 Euro oder 22 Euro gekauft habe, die sie am Anfang kosten, weil er es für mich jetzt, sag ich mal, wert ist. Ne? Ich glaube nicht, dass er den Geschmack von allen trifft, weil er auch sehr, er ist nicht langweilig, ne? Das überhaupt nicht, will ich nicht sagen, aber er ist halt auch sehr, man muss sich Zeit nehmen dafür, auch drüber nachzudenken so ein bisschen. Ich kann mir schon vorstellen, dass er ein Verlustgeschäft war.
Aber er ist wahrscheinlich auch eine Investition in die Zukunft, weil du dann einfach sagen kannst, hier, wir haben HBO Max, das ist ja auch noch ein recht junger Streamingdienst für Warner Brothers. Da wollen sie natürlich auch einfach die großen Namen haben, wo man sagt, hier, wir haben auch so einen Film, der einfach, den du nicht irgendwo anders sehen kannst, den kein anderer Streaming-Anbieter
hat. Es sei denn, du kaufst ihn dir natürlich.
Aber das ist natürlich schon ein großes Argument, glaube ich, auch in die Zukunft geschaut, dass Leute einfach sagen, okay, wenn solche Filme da auch dann erscheinen, dann hole ich mir dieses Streaming-Angebot. Da rechnet man dann wahrscheinlich einfach anders dagegen. Und dadurch, dass jetzt schon mittlerweile, also schon ein letzter zweiter Teil bestätigt ist, soweit, denke ich mal, wird das dann irgendwie schon sich dann gelohnt haben, den dann auch im Kino zu veröffentlichen.
Wahrscheinlich.
Und ist dann schon nochmal auch ein bisschen eine Antithese vielleicht zu den anderen Filmen, die jetzt sehr erfolgreich waren in den USA. Weil halt das wirklich ein Film ist, der sich schon mehr erfordert jetzt als vielleicht ein Shang-Chi oder ein Venom. Und man dann zumindest sagen kann, dass dann auch solche Monumentalfilme, sag ich mal, es ist vielleicht schon ein Monumentalfilm, dass die sich auch trotzdem noch lohnen. Weil das war ja zumindest in den frühen Jahren des Hollywood oder in den 30er, 40er, 50er Jahren war das dann ja so auch die Zeit der Monumentalfilme und dass die jetzt mit
Dune...
Die sich oft auch nicht gerechnet haben oder halt auch nur auf lange Sicht dann haben, weil die dann halt einem hoffentlich dann irgendwie ein Klassiker wurden.
Na, Metropolis war ja einer der größten, teuersten, hatten wir auch im Filmmagazin mal eine Folge dazu, einer der größten Flops überhaupt.
Ja. Und finanziell. Aber wird heute halt trotzdem immer noch geschaut und referenziert. Und dadurch kann man vielleicht sagen, mittlerweile auch ein Erfolg, auch wenn es die Macherinnen hinter den Kulissen jetzt nicht mehr mitbekommen. aber zumindest irgendwie gelohnt. Aber es gab trotzdem auch ein paar Verlierer natürlich letztes Jahr. So einer der größt oder zumindest mit dem größten Star-Aufgebot war sicherlich auch The Last Duel. Mittelalter-Drama mit Matt Damon, Ben Affleck, Jodie Comer und Adam Driver. Von Ridley Scott inszeniert.
Klingt eigentlich vielversprechend.
Ist auch tatsächlich, also kann man auch durchaus sehr kontrovers über diesen Film diskutieren, weil er eine Vergewaltigung zeigt aus drei verschiedenen Perspektiven und die Vergewaltigung an sich so auch zweimal zeigt und man fragen kann, ob das wirklich notwendig ist, aber ich finde das trotzdem halt einen sehr interessanten Film, der das Thema Frauenfeindlichkeit oder Sexismus halt dadurch nochmal einen ganz anderen Spin gibt, dadurch, dass man sieht, wie es im Mittelalter abgelaufen ist. Wenn die Frau sagt, ich wurde vergewaltigt, wie läuft denn das im Mittelalter ab? Und dann sich einfach zwei Männer bis auf den Tod duellieren müssen, um zu entscheiden, ob es diese Vergewaltigung gab oder nicht. Je nachdem, wer gewinnt, gab es die Vergewaltigung oder nicht. Und die ganze Diskussion darum, da kannst du sehr gut trotzdem Parallelen ziehen in die Gegenwart.
Ja.
Und das macht der Film halt am spannendsten, finde ich. Aber der kam nicht so gut an den Kinokassen. Bei Produktionskosten von ungefähr 100 Millionen US-Dollar hat er nur 30 Millionen eingespielt. Mit Marketing noch obendrauf war das schon ein dickes Verlustgeschäft.
Flop.
Das hat auch besonders Ridley Scott geärgert. Der hat dann nämlich in einem Interview preisgegeben, dass er Millennials dafür die Schuld gibt, die lieber auf Handys starren, als ins Kino zu gehen.
Typisch. Ja. Aber ich weiß nicht, das haben ja einige dieser Hollywood-Größen dieser Ära haben ja irgendwie so Anwandlungen in letzter Zeit. Vielleicht liegt es am Alter, dass sie irgendwie älter werden.
Und dass sie dann die Jugend nicht mehr verstehen.
Ja, oh, TikTok, guck mal, wie schön.
Ja, im Prinzip, so ich gebe TikTok die Schuld. Ja. Und das ist jetzt vielleicht nicht der Angriffspunkt, der ungefähr darauf zugetroffen ist. Das kann ich aber auch wirklich am Thema gelegen haben, dass man jetzt hier nicht so einen Vergewaltigungsfilm am Ende doch die Leute dafür ins Kino gehen wollen. Weil das nun mal auch durch MeToo dann auch so ein Thema ist, wo man sagt, muss es auch immer die Vergewaltigung sein? Ja. Irgendwie immer dieses fast Schlimmste irgendwie, kann es nicht vielleicht Stufen auch noch davor geben, dass man auch über das Thema reden kann. Aber es ist dann irgendwie Männer, die das natürlich geschrieben und inszeniert haben. Also größtenteils, also der Film wurde von Ben Affleck, Matt Damon und noch einer Frau geschrieben, basierend auf einer wahren Begebenheit. ob man dann, ich gerade Matt Damon oder Ben Affleck könnte ich mir vorstellen, dass die da durch, die haben ja auch große Verbindungen zu Harvey Weinstein gehabt. Mhm. Oder Harvey Weinstein hat die beiden groß gemacht. Mhm. Dass sie mit diesem Film das so ein bisschen wieder gut machen wollten. Ja. Fragezeichen. Hat nicht so funktioniert, kam nicht so gut an, war zur falschen Zeit vielleicht am falschen Ort. Kann viele Gründe gehabt haben. Aber ich glaube nicht Millennials, die auf die starren. Ist vielleicht etwas das sehr einfache populistische Ziel.
Ja.
Ein weiterer Flop war auf jeden Fall Guillermo del Toros Nightmare Alley, auch mit vielen Stars besetzter Monsterfilm, wie typisch für Guillermo del Toro, der glaube ich in Deutschland noch gar nicht erschienen ist. Der hat wirklich auch nur einstelliges Millionenergebnis eingespielt. Ein großer Flop war auch Matrix Resurrection. Auch dick im Minus gewesen. Da sicherlich auch, weil es sehr, sehr gemischte Kritiken gibt. Mhm. Den konnten wir jetzt auch noch nicht sehen, dadurch, dass die Kinos bei uns noch nicht offen sind.
Hätte ich auch gerne geguckt.
Ist ein Film, der soll halt seine eigene Existenz in Frage stellen. Und er ist quasi die Antithese zu Spider-Man No Way Home. Mhm. Weil No Way Home dann so ein Nostalgiefilm ist und Teil eines großen Franchises und Teil einer Marke, die schon sehr lange existiert und kennst du das noch von damals? Und Matrix Resurrection ist dann so die Antithese, wo sagt, hey, warum stürzt ihr euch immer wieder auf die Nostalgie? Und er aktiv sich als Film schlechter macht als die Vorgänger, um das zu kritisieren, indem die Action schlechter sein soll als die Vorgänger, aber das mit Absicht dadurch schon etwas aussagen möchte. Dadurch, dass wir immer wieder das Gleiche sehen wollen. So habe ich es zumindest gehört. Das kommt mal gut an, mal nicht so gut an. Und deswegen hat das sehr gemischte Kritiken, wo einige sagen, es ist ein absolut furchtbarer Film. Ja. Aber auch einige sagen, es ist ein absolut großartiger Film, weil er sich das traut.
Okay. Was man auf jeden Fall merkt bei unserer Diskussion ist, dass wir jetzt seit ein paar Monaten einfach abgeschnitten sind von der Außenwelt hier.
Wir konnten diese ganzen Blockbuster, die jetzt Ende des Jahres rauskommen, leider nicht sehen.
Naja, wir holen sie nach.
Ja. Aber dass zumindest Nostalgie nicht immer funktioniert, hat man auch am Sopranos-Prequel gesehen. Da hat er nochmal einen Film bekommen, nachdem die große HBO-Serie Sopranos war ja auch so eine der großen Qualitätsserien, sag ich mal, die dafür gesorgt haben, dass so auch Serien auch ernster genommen wurden, sag ich mal, als Erzählmedium. Und da gab es jetzt in diesem Jahr einen Prequel-Film, The Many Saints of Newark. Der ist wirklich auch stark gefloppt, dick in den roten Zahlen. Der wirklich, obwohl ein bekannter Name, hat aber, kann man sagen, Sopranos nicht mehr so die Strahlkraft. Das
zieht nicht mehr.
Das ist dann wahrscheinlich auch, was man sehen muss, dass dann, wenn man dann nochmal so eine alte Serie, die kam ja Anfang 2000 raus, dann doch nicht mehr so den Namen hat, dass die Leute sagen, da gehen sie da, dafür gehen sie ins Kino. Auch der Sci-Fi-Film Chaos Walking mit Daisy Ridley und Tom Holland, der ist im März letzten Jahres erschienen, also noch recht früh, wo gerade einige Kinos wieder aufgemacht haben, wohl auch etwas zu früh erschienen. Der hat auch bei Kosten von über 100 Millionen auch nur unter 30 Millionen eingespielt. Kann man auch sagen, ist auch gefloppt, weil auch vielleicht basiert auch auf einem Buch, das aber auch ein bisschen verquer oder eine Kurzgeschichte, aber was auch eher für Sci-Fi-Nerds bekannt war, aber jetzt so nicht für die allgemeine, für die Allgemeinheit bekannt war. Noch ein Film, der vielleicht auch ein bisschen zu Unrecht gefloppt ist, es war Franchise-Film, aber trotzdem ein etwas mutigerer Film war The Suicide Squad, der bei Kosten von ungefähr 185 Millionen US-Dollar so nur 165 Millionen wieder eingespielt hat. Also so um 20 Millionen das Ziel verpasst hat, um zumindest sein Produktionsbudget wieder einzuspielen. Da kann man jetzt auch mutmaßen, warum ist der Suicide Squad, kann man sagen, weil der Vorgänger einfach ein ganz schön scheiß Film, also ganz schlechter Film war.
Tatsächlich war das für mich der Grund, ihn eben nicht zu gucken, weil ich gedacht habe, was kann ich schon erwarten? Und dann hast du mir gesagt, hey, guck dir den Film an, der ist gar nicht so schlecht.
Ja, der ist tatsächlich dann ganz anders als der Vorgänger und deutlich mutiger und einfach ein verspielter Comicfilm, wie man ihn vielleicht häufiger gerne sehen würde, weil auch für sich steht, den kann man einfach auch für sich gucken, da braucht man keine Vorkenntnisse und der kündigt auch nicht sofort einen Nachfolger an oder so. Deswegen etwas erfrischender, aber er ist auch halt ab 16 bei uns und R-rated halt in den USA. Ist vielleicht auch, was nicht immer
schränkt
funktioniert.
Schränkt natürlich ein.
Das manchmal kann, also im Falle von Deadpool hat es funktioniert, als aber jetzt hier jetzt nicht. Aber soll sich trotzdem halt auch HBO oder Warner hat auch halt angekündigt, dass man durchaus gewillt ist, vielleicht das nochmal fortzuführen, weil das auch bei HBO Max vielleicht dann besser gelaufen ist und man dort sich auch viele Leute den Film angeschaut haben. Aber es gibt ja nicht nur die USA, die wollen wir vielleicht auch woanders schauen. Denn zum Beispiel in China, da hat sich der Kinomarkt ziemlich gut erholt. Also es gibt wirklich drei große Blockbuster, die auch in China veröffentlicht werden. The Battle of Lake Changxing, Hi Mom und Detective Chinatown 3. Mhm. Die haben umgerechnet alle über 600 Millionen US-Dollar eingespielt. Nur in China. Also sind auch in anderen Ländern veröffentlicht worden, aber das zu über 95% haben die Einspielergebnis auch.
Was man auf jeden Fall an den Zahlen schon merkt, ist, es ist eine andere Dimension, wie groß dieser Markt einfach ist in China. Das ist Wahnsinn.
Also gerade halt The Battle of Lake Changxing hat knapp 900 Millionen US-Dollar eingespielt und wird damit ja sogar Spider-Man gefährlich, kann man sagen. Und nur in China wirklich das eingespielt. Mhm. Die anderen Kinomärkte, wo der Film auch lief, kann man ignorieren. Die haben wirklich nur einen ganz kleinen Prozentsatz daran ausgemacht. Deswegen kann man sagen, dass China aufgrund seiner recht rigiden Corona-Politik dann zumindest die Kinos so weit wieder öffnen konnte, dass sich die Filmbranche erholt hat. Und damit im Jahr 2021 auch deutlich mehr insgesamt eingespielt hat als in den USA, wo wirklich noch auch viele Kinos dicht gemacht haben. So in Deutschland. Was denkst du, was war in Deutschland der erfolgreichste Film?
Also
rein von den Zuschauerzahlen her.
Boah, ich war hier, wie hieß er denn nur, dieser eigentlich französische Film mit den vielen verschiedenen Ablegern in den Ländern, war das 2020 oder war das 2019?
Achso, du meinst, kein Geheimnis hier.
Ja, genau.
Das war noch letztes Jahr. Ja, okay. Oder vorletztes Jahr, das war 2019.
Ja, nee, dann weiß ich es nicht. Nee, 2020, ja. Wir sind schon ein Jahr weiter. Nee, keine Ahnung.
Ist Bond? Bond ist tatsächlich der erfolgreichste.
Ach so, du meinst jetzt in Deutschland, nicht deutsche Filme.
Nee, in Deutschland.
Ah, in Deutschland. Ja, naja, gut, Bond ergibt irgendwie Sinn, weil den habe ich auch im Kino gesehen, haben auch viele, die ich kenne.
Waren fast 6 Millionen Krass. Leute. Sind da ins Kino gegangen.
Krass, aber der kam ja auch hat sich gelohnt zu warten, glaube ich, für den Film zu veröffentlichen. Da ist er immer wieder verschoben worden, Und der kam im Sommer zur richtigen Zeit, als in Deutschland alles offen hat und man gesagt hat, auch nicht zu früh, wo man gesagt hat, hey, jetzt geht's wieder. Wir gehen wieder mal lieber in eine Bar so und sehen Leute. Und ich glaube, der kam richtig im Kino.
Ja, ist dann halt einfach auch noch so, dass Bond gerade im deutschsprachigen Raum, glaube ich, auch noch eine sehr gut funktionierende Marke ist. Dahinter kommen dann Spider-Man, Fast and Furious 9 und Dune tatsächlich auf dem 4. Platz. Mhm. Also auch besser als jetzt USA-weit, da ist der Film auch zumindest im Verhältnis hier in Deutschland besser angekommen, was die Zahlen angeht. Die erfolgreichsten deutschen Filme mit 1,4 und 1,1 Millionen Zuschauern war Die Schule der magischen Tiere und Kaiserschmarrn-Drama. Diese bayerisch, ist auch eine Reihe an dieser bayerische Krimi-Reihe, kann man sagen, die halt auch an sich eigentlich dann besonders wahrscheinlich in Bayern und Baden-Württemberg, glaube ich, gut funktioniert, weil das halt sehr lokal geprägt ist, aber auch deutschlandweit irgendwie Krimi, haben wir schon mal drüber geredet, ist gerade deutsche Krimi. Ja,
logisch.
Jemand, der irgendwie sein Erfolgsgespür leider verloren hat, ist Til Schweiger.
Sorry.
Die Rettung der uns bekannten Welt wollten tatsächlich nur 73.000 Menschen sehen.
Was? Also 73.000 Leute, da ist jedes zweite YouTube-Video besser.
Da ist tatsächlich jedes zweite YouTube-Video. Hat mehr Aufrufe, als die Leute hier für den neuesten Til Schweiger-Film ins Kino gehen wollten. Der hat ja früher wirklich Millionen auch ins Kino gebracht. Also wirklich über 5 Millionen auch gerne mal. Oder sogar, doch, ich glaube, die Kino-Hasen und so, die hatten so 5 bis 6. Oder sogar, nee, 9. Also es waren...
War viel.
War auf jeden Fall
mehr. Mehr als 73.000.
Mehr als 73.000, deutlich mehr. Kann man jetzt sich fragen, woran es gelegen hat? Rein qualitativ natürlich. Die Frage kann man auch schon häufiger stellen.
Ja, die konnte man bei den erfolgreichen Filmen auch stellen.
Konnte man auch.
Teilweise.
Aber kann man das sagen, dass gerade so die letzten Filme von Til Schweiger sind, so die Hochzeit und die...
Klassentreffen.
Klassentreffen, bla bla. Das waren schon echt... harte Komödien, die echt hart an der Schmerzgrenze funktioniert haben, die echt auch so einen Humor irgendwie von Anfang 2000er, 90er zurückgebracht haben.
Das Rezept funktioniert nicht mehr, glaube ich.
Da ist jetzt Die Rettung der uns bekannten Welt, ist ein anderer Film als das, deutlich, aber qualitativ nicht unbedingt besser. Was ist dieser Film? Ich habe ihn selber nicht gesehen, aber von Leuten gehört, die ihn gesehen haben, dass er wirklich sich die Schweige gesagt hat, weil seine letzten Filme sollen ja recht sexistisch und frauenfeindlich gewesen sein und auch schwulenfeindlich.
Munkelt man.
Und da ist jetzt dieser Film ein bisschen das komplette Gegenteil, aber ohne unbedingt besser zu sein, weil der einfach jegliche sexuelle Orientierung und Krankheiten, Menschen mit Krankheiten oder Behinderungen, körperlich wie geistig, vorkommen, aber ohne Sinn und Verstand einfach reingebracht haben, ohne sich damit näher zu beschäftigen oder so, dass man sich fragt, warum hast du jetzt so eine Figur eingeführt? Einfach nur wirklich, ist wie eine Checkliste absehen, damit man ihm nicht mehr vorwerfen kann, einfach nur noch altes, weißes Publikum anzusprechen oder nur noch solche Figuren. mit irgendwelchen Karlauern durch die Manege zu führen, sondern hier wirklich einfach alles, was ihm irgendwie eingefallen ist, also irgendwie reinzuquetschen.
Die Klischee-Ebene wieder rausgeholt.
Die Klischee-Ebene. Prinzip, ja. Hat zumindest nicht, man kann auch sich vielleicht fragen, weil zumindest habe ich auch einen Beitrag gesehen, dass bei Instagram oder Facebook sich viele Schweiger-Fans auch beschwert haben, dass sie diesen Film gerne schauen würden, aber es nicht konnten, weil sie ungeimpft sind und deswegen nicht ins Kino gekommen sind. Vielleicht zieht Til Schweiger auch so ein Publikum an und die deswegen nicht ins Kino gehen konnten. Könnte man auch vielleicht vermuten, dass das einen großen Anteil, vielleicht, oder zumindest einen Anteil daran hatte, dass das so ein gigantischer Flop war. Mal gucken, was dann sein nächster Film wird. Er kriegt sicherlich trotzdem von der Förderung bestimmt wieder ein bisschen Geld.
Sicher.
Das hat er ja irgendwie dann trotzdem perfektioniert. Da immer ein paar Millionchen.
Und Netzwerke auch und so, ja, ja.
Deswegen kann man sagen, das funktioniert nicht mehr. Zumindest gerade nicht mehr für Til Schweiger. Aber mal gucken, wie es dann im nächsten Jahr aussieht. Aber man kann auf jeden Fall, glaube ich, dann zusammenfassend sagen, dass Disney, Marvel und das Franchise sich die Macht dieser Marken und dieser Institutionen, dieser Unternehmen sich verfestigt haben im letzten Jahr. Dass solche Filme am ehesten funktionieren und einfach die sichere Bank werden und dass uns Superhelden auf jeden Fall noch 10, 20 Jahre begleiten werden. Es wird sicherlich irgendwann mal die Zeit kommen, glaube ich, wo es dann wirklich einbricht, wo selbst die größten Namen nicht mehr so wirklich ziehen werden, aber ich glaube, das ist noch lange hinter uns.
Ja, wir halt, also es gab
oder lange vor uns.
Es gab ja so einen Breaking Point irgendwie, als diese, ich weiß gar nicht, welche Phase, was die Phase 3 vom MCU abgeschlossen war.
Ne? Ja, mit Endgame.
Mit Endgame, wo man dann so gesagt hat, boah, wie soll es denn dann weitergehen, wenn dann Iron Man nicht mehr da ist und so. Aber es geht weiter.
Tatsächlich geht es immer weiter. Ja. Mal gucken, wie wirklich das Multiversum jetzt im Fall von Spider-Man hat sehr gut funktioniert, das Multiversum einzuführen. Mal gucken, wie es dann bei anderen Marken dann funktioniert. Ich sag mal, ist ja auch ganz faszinierend zu sehen, weil gerade auch alle Tech-Unternehmen irgendwie das Metaverse für sich entdeckt haben und das einbringen wollen und da Filme jetzt auch schon da gut reinpassen mit dem Multiversum, weil gerade Marvel ja auch quasi Metafilme macht. Oder auch gerade so eine, diese Lego-Filme, das Free Guy sind auch solche Filme. Was gibt's noch? Hier Ready Player One.
Ja.
Hier der LeBron James Film. Space Jam.
Space Jam, ja.
Space Jam ist ja auch so ein Franchise-Film, wo alle Franchises, die Warner gehört, irgendwie in einen Film gepackt haben. Dass das gerade auch gerade so ein Trend ist, das zu machen. Weil man versucht dadurch die Leute noch zu bekommen, indem man viele Franchises, bekannte Marken irgendwie in einen Film packt. Da sind natürlich Superheldenfilme schon da, die machen das schon seit Jahrzehnten.
Ja.
Aber die passen dann nochmal perfekt rein, wenn du jetzt noch von die gleiche Figur in unterschiedlichen Formen reinbringst. Sag mal, der Animations-Spider-Man-Film war ja genauso. Also Into the Spider-Verse.
Ja.
Ne? Das ist alles so, glaube ich, ein Trend, der uns auf jeden Fall, glaube ich, noch begleiten wird, weil einfach bekannte Marken, das zieht immer noch.
Ja, und du, natürlich, da spielt ja dann auch die Nostalgie wieder eine Rolle, ne? Wenn du dann diese Figur wieder siehst und diese Figur, es wird referenzieller, glaube ich.
Kann ich mich auch nicht immer erwehren, können wir uns nicht immer erwehren, weil es schon halt funktioniert, weil unsere Nostalgie auch angesprochen wird. Aber das ist natürlich auch gucken, ob das, oder kann man auch durchaus skeptisch sein, ob das denn dann zumindest den mittelkleinen Film dann irgendwie auch schadet.
Ja.
Oder ob die dann halt für Streaming vielleicht dann funktionieren.
Ach, ich weiß auch nicht mal, ob man dann gleich so eine fatalistische Sicht aufmachen muss, weil ich weiß noch, wir hatten das ja auch immer gemacht, ne? Wir machen das ja jetzt auch schon eine Weile hier, ich glaube seit 2014, 15 irgendwie. Und dann macht man natürlich so die große Angst, dass das Kino ausstirbt, wenn Streaming kommt, die große Angst, dass kleine Filme nicht mehr gesehen werden, wenn es nur noch große Player gibt und so weiter. Weiß ich nicht. Ob das eine das andere immer tötet, weißt du?
Es gibt da trotzdem auch immer auch die kleineren Filme, die da auch richtig gut funktionieren oder so.
Und du hast natürlich, es wird auch diese das, was es natürlich schon lange gibt, diese YouTube-Sachen, kürzere Formate, die aber immer professioneller werden und so, die aber auch spannende neue Erzählformen entdecken und die auch immer hochwertiger produziert werden. Es ist einfach ein permanenter Wandelsprozess. Es steht nie still und es ist auch, ich glaube, dieses Verlangen nach, es gibt jetzt diesen Stand, so ist es und so ist es eine Zeitspanne, der kommt daher, dass wir, weiß ich nicht, die 80er Jahre gut irgendwo einsortieren können. Ne? Aber wir können natürlich jetzt gerade, was gerade passiert, nicht so einsortieren.
Die 80er kann man eben gut einsortieren, weil man weiß, was in den 90er und 2000er oder was in den 70er vorher passiert ist. Deswegen lässt sich das so gut einordnen. Das können wir jetzt nicht. Wir können nur aufs Zurückblicken, aber nicht halt in die Zukunft.
Ja.
Und es ist ja nun mal auch immer so, wir wissen halt auch nicht, wenn wirklich mal Corona halbwegs vorbei ist, wie sich da nochmal alles verändert. Weil es ist, kann natürlich wirklich, wie du gesagt hast, sein, dass man, wenn man letztes Jahr ins Kino gehen wollte, wirklich gesagt hat, okay, ich gehe safe, weil ich kann vielleicht nur so und so häufig gehen, weil da machen die Kinos zu oder ich fühle mich nicht wohl, wenn so viele Leute ins Kino gehen, selbst mit Maske und geimpft, geboostert. Deswegen gehe ich natürlich zu den Filmen, wo ich weiß, dass die mir ungefähr gefallen werden. Ja. Und ich weiß, das lohnt sich.
Ja, genau. Und weil natürlich, und das darf man auch nicht vergessen, dass das Zuhause-Film schauen wird ja auch immer attraktiver rein von der technischen Qualität her. Ne? Wie gesagt, über Ton haben wir ja schon gesprochen, aber selbst wenn du dir, weiß ich nicht, hier so ein neues iPad holst oder irgendwie einen guten Fernseher, du hast ja mittlerweile wirklich gute Bildqualität. Du guckst ja nicht mehr in eine kleine Röhre. Ist schon lange nicht mehr, aber wird wirklich immer besser.
Ja. Gut. Ja. Würde ich sagen, war unser kleiner Rückblick auf das Jahr 2021. Und zumindest, warum Spider-Man wahrscheinlich der größte Superheld der Gegenwart aktuell ist. Zumindest, was die Popularität angeht, kann man, glaube ich, auf jeden Fall als Ergebnis des letzten Jahres auf jeden Fall sehen. Und mal gucken, wie dann jetzt 2022 wird. Und was dann auch das Streaming so anbietet. Es gab ja auch letztes Jahr auch viele Streaming-Filme, die auch sehr gut waren. Hm. Viele, die sehr schlecht waren.
Ja.
Aber mal gucken, was da noch alles passiert. Was ist auf jeden Fall, wie du gesagt hast, immer noch ein stetiger Wandel.
Ja. Was ich für Streaming sagen würde, es gab ja, also aus meiner Sicht, ne, habe jetzt keine belegbaren Zahlen, aber es war so, dass als sozusagen die erste Corona-Welle kam und es noch keine Impfung gab und so weiter und bestimmte Drehs und so und Zeug nicht stattfinden konnten, dann da gab es so über den Jahreswechsel 2020/21 gab es so ein Loch, fand ich. Ein Loch in Netflix. Nicht nur in Netflix, sondern da war wirklich so, boah, es kommt gerade nichts Gutes. Ich weiß nicht. Und das ist vorbei. Das ist definitiv vorbei. Also es ist jetzt wieder viel rausgekommen, was wirklich schauenswert ist. Also, ja.
Und man sieht ja auf jeden Fall, letztes Jahr war ja das eine große Serienphänomen war ja dann Squid Game, was wirklich mit 1,6 Milliarden Aufrufen quasi auf Netflix wirklich weltweit überall gesehen wurde, jeder darüber geredet, jeder kennt jetzt die Kostüme und die Ikonografie des Films, der Serie. Ja. Und das habe ich zumindest auch, fand ich auch sehr interessant, dass man das dann sagen kann, weil ja viele Filmstudios immer sagen, ja, wir brauchen eine bekannte Marke und bekannte Schauspieler, Schauspielerin, damit sowas funktioniert. Und bei Squid Game sieht man, ist eine koreanische Serie, die schon auch koreanisch funktioniert und keiner kannte die Schauspieler und Schauspielerinnen außer
Und da macht man jetzt aber auch wieder, ne, es kam ja gerade eine neue koreanische Serie raus, ich weiß gerade leider nicht, wie es heißt, wo es auf den Mond geht. Und im Prinzip ist es der Squid Game Cast in Raumanzügen.
Und dann kommt natürlich, okay, alles klar, wir brauchen Geld. Ja. Dann kommt natürlich wieder dann wird wieder ein Franchise draus gemacht irgendwie, weil man gesehen hat, die haben funktioniert, okay, jetzt bringen wir die einfach in ein ähnliches Setting, aber halt ein bisschen woanders hin, damit es ein bisschen neu wirkt. Das ist natürlich wieder dann der Nachteil. Aber es zeigt trotzdem, dass diese Überraschungserfolge, das hat ja weltweit funktioniert und da hätte wahrscheinlich jeder Disney Executive vorher gesagt, nee, das funktioniert nicht. Hm. Ist ja keine bekannte Marke und kein Schauspieler kennt man davon.
Aber bekannte Marken müssen ja auch erstmal
aufgebaut werden.
Ne? Aufgebaut werden oder erstmal erfunden werden und irgendwann, also sie sind ja irgendwann mal originell gewesen. So, zu einem gewissen Punkt. Naja. Circle of Life und so.
Circle of Life.
Ja, damit.
Der Circle of Life bringt uns auf jeden Fall auch in der nächsten Woche dann wieder ein Filmmagazin.
Auf jeden Fall.
Da müsst ihr dann einschalten.
Und bis dahin könnt ihr auf jeden Fall was schauen. Ihr könnt aber auch uns abonnieren, euren FreundInnen empfehlen. Ihr könnt eine Bewertung bei iTunes dalassen. Ihr könnt uns schreiben überall, wo das möglich ist. Und ja, und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid.
Würde ich auch sagen.
Bis dahin.
Ciao.
Tschüss.